Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zur Folge 6 von dem Podcast Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich zu Gast Gisa Steg. Gisa ist Stehauf-Mentorin, systemische und psychologische Beraterin und Autorin für starke Themen, starke Bücher, starke Menschen. Herzlich willkommen, Gisa.
Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, ich freue mich sehr. Und wie man schon hört, hast du trotz deiner herausfordernden Kindheit etwas Gutes daraus gemacht. Gisa, und dann kommen wir schon zur ersten Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Was war denn deine größte Herausforderung in deiner Kindheit?
Wir hatten es ja schon mal ganz kurz angesprochen in unserem Vorgespräch. Im Prinzip war meine ganze Kindheit eine Herausforderung. Ich selbst, ein Kind von 13 Kindern, dementsprechend ist es natürlich auch bei uns zugegangen. Meine Eltern waren geschieden, mein Vater der stadtbekannte Alkoholiker, und daraufhin wurde ich natürlich im Kindergarten, in der Schule, im wahrsten Sinne des Wortes schon gemobbt und als ja asozial dargestellt, ne? Vater Alkoholiker, 13 Kinder, Sprüche wie hahaha, haben deine Eltern noch andere Hobbys und so, ne? Mussten wir uns halt immer wieder anhören, auch meine Geschwister durchaus. Und dann gespickt noch mit sexuellen Übergriffen und sexuellem Missbrauch zwischen meinem 7. und dem 12. Lebensjahr. Später war ich dann auch wieder immer wieder an, also sexuellen Übergriffen. Dann war es kein Missbrauch mehr ausgesetzt. Dem konnte ich dann aber mit meiner Stärke, die ich entwickelt habe, und meinen Stoppschilder, die ich aufgestellt habe, gut dann dagegen wirken. Ich selbst musste, da ich ja eins von, wie gesagt, 13 Kindern war und meine Mutter einfach irgendwann, glaube ich, mal resigniert hatte und keine Lust hatte und ja, und einfach keinen Bock mehr hatte, den Haushalt zu schmeißen, sich um die eigenen Kinder zu kümmern. Und dann musste ich schon mit 8 Jahren mehr oder weniger den Haushalt meiner Mutter übernehmen. Ich musste Botendienste machen. Damals war das noch okay, wenn man auf die Bank gegangen ist. Ne? Ich musste mit 8, 9 Jahren die Bankgeschäfte meiner Mutter machen. Also heute wäre das ja undenkbar. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 10 Jahren mit meinem kleinen Bruder an der Hand mit dem Bus ins Krankenhaus gefahren bin und dort in der Notaufnahme war, weil er sich mal wieder verletzt hatte. Und dann sagten die, ja, wo ist Mama und Papa? Und ich so, ja, Papa ist eh nicht bei uns und die Mama daheim. Ja, aber die müssen ja dabei sein. Und in dem Moment begriff ich zum ersten Mal, dass es nicht normal ist, dass ich als 10-Jährige den Job meiner Mutter mache. Sonst war ich eigentlich eher so diejenige, die dann bockig dastand, das Geschirr spülte, bockig dastand und die Wurstbrote für meine Geschwister schmierte und dachte, wow, wie blöd, meine Freundinnen sind draußen, die dürfen spielen und ich muss hier den Scheiß machen. Das war eher so dieses Beleidigte, ne? Aber ich wusste nicht, dass es nicht normal ist, dass ich den Job meiner Mutter machen musste. Und das Schlimme war eigentlich, egal wie ich es gemacht habe, egal wie ich mich angestrengt habe, ich wurde danach immer statt gelobt. Ne? Ich habe es ja gut machen wollen oder ich konnte mit 8 oder 10 Jahren oder 11 dann später, 13, egal. Ich konnte es ja immer nur so gut machen, wie ich es in dem Moment konnte. Gezeigt haben hat man es mir ja auch oft nicht. Und dann hörte ich einfach dieses, ja, es war nie gut genug, weißt du? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Und es war einfach nie gut genug. Egal, was ich machte, ich wurde dann statt gelobt noch geschumpfe. Im Schwäbischen, ne? Also ich bin aus dem Schwäbischen. Und noch schlecht gemacht.
Und das ist ja eine klassische Parentifizierung, ne? Du übernimmst Erwachsenenaufgaben und wirst nachher dann klein gemacht. Also du bist nicht gut genug, weil du ja eigentlich noch zu klein bist für die Aufgabe. Sag mal, wievielte warst du denn von den 13?
Also ich war die 11.
Das heißt, du hast jede Menge Verantwortung gehabt.
Absolut, die 11. Weil die ältesten Geschwister waren schon lange aus dem Haus und ich hatte dann bin im Prinzip schon mit meiner Nichte. Ja, ich bin die Tante, die ist die, genau, die Nichte. Muss gerade überlegen, weil sie ist genauso alt wie ich, weißt du? So, sie war schon ein Vierteljahr älter, aber auf die Welt gekommen und ich bin mit der dann in den Kindergarten und eingeschult worden, weißt du? So, und auch das sind dann so komische Dinge dann einfach, die passiert sind. Und ich musste dann aber für meine kleineren Geschwister immer aufstehen, einstehen und aber auch die größeren Geschwister, für die dann auch das Essen machen, weil dazwischen waren lange keine Mädchen und das Mädchen musste sich halt kümmern. Das Mädchen musste sich sorgen, während die Kleinste, da hieß es immer, ach, die ist so klein, die muss nichts machen, ja. Und danach immer so dieses Ungleichgewicht. Und da bin ich natürlich auch immer wütend geworden als Kind. Ich muss was machen und die muss nie was machen. Ne? Also das ist ja auch so eine Wut mitentwickelt. Ne? Vor allem, weil der Lieblingssatz ja meine Mutter war, was habe ich auf dieser Welt verbrochen, dass ich mit solchen Kindern gestraft wurde. Und da wir viele Kinder waren, kannst du dir vorstellen, egal wer gerade einen Bock geschossen hatte oder was angestellt hatte oder auch nicht angestellt hatte, ja, oder auch nicht gemacht, wir wurden ständig als Gottes Strafe betitelt. Das heißt, ich bin eine Strafe für meine Mutter. Das ist das, was ich als Kind jeden Tag 10-mal hören musste. Und das macht natürlich was mit einem.
Ja,
Mit
jede
dem
Menge.
Selbstwert und allem, ne? Das ist so logisch.
Ja, und sag mal, wenn du da, du hast ja jetzt unwahrscheinlich viel schon gemacht, aber wenn du jetzt noch mal an die Zeit zurückdenkst und so dann ausgezogen bist, und was glaubst du denn, was dann deine größte Herausforderung war, als du dich von deinem Elternhaus abgenabelt hast? Also was kamen denn da für Probleme auf dich zu? Was hat sich denn da so gezeigt?
Also im Grunde muss ich dir ganz offen und ehrlich sagen, war es ein Befreiungsschlag. Also ich bin mit 16 Jahren zu Hause ausgezogen. Also ich war gerade fertig mit der Schule und war im Begriff, meine Ausbildung zu beginnen. Und da war mal wieder so ein blöder, herabsetzender Kommentar und Spruch, so hämisch von meiner Mutter. Und da habe ich gesagt, Sohn, ich muss mir das jetzt nicht länger bieten lassen. Ja, und ich wusste, wenn ich ausziehe, dann habe ich, also ich bin dann halt zu einem meiner Brüder gezogen, der hatte ein leerstehendes Zimmer. Der Deal war, ich kümmere mich um die Bude, ich gucke das, ne, und am Wochenende koche ich dann halt zwischendrin und gucke, dass die Wäsche gewaschen ist und aufgeräumt. So, das war der Deal, dass
Mit
ich
16.
mit 16, ja, dann im Prinzip dort ein kostenfreies Zimmer habe und keine Miete bezahlen, ne, weil mein Ausbildungsgeld war ja auch noch nicht da. Hat dann so funktioniert. Für mich war es eine Befreiung, weil ich musste mich nur noch um den einen Bruder kümmern und um ein paar Zimmer und nicht mehr um ein ganzes Haus und mehrere Geschwister und alles drumherum. Und wenn er mir blöd kam, dann war das was anderes, wie meine Mutter mir dann immer mich herabgesetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Völlig andere Energie. Und das war für mich ein Befreiungsschlag. Ich hatte mich nur noch um einen kleineren Haushalt zu kümmern und um die Wäsche von 2 Personen und nicht mehr von 8. Ja. Und das war für mich tatsächlich ein großer, wie soll ich sagen, große Freiheit. Ich hatte zwar dann im Einzelhandel begonnen, meine Ausbildung zu machen, damals als Einzelhandelskauffrau. Es war auch ein Knochenjob, tatsächlich, ne, die Ausbildung, der Haushalt, aber es war eine Befreiung für mich.
Es war weniger schlimm.
Ja. Nee, es
Ja.
war gut. Es war nicht schlimm. Es war nicht weniger schlimm, sondern es war, für mich war das gut. Weißt du? Und durch das, dass ich ja eh schon alles konnte, waschen, kochen, putzen, ja, und den Haushalt führen und organisieren, war das ja auch gar kein, ja.
Keine Anstrengung.
Nein, überhaupt nicht dann.
Und als du dann so deine erste Partnerschaft hattest, also als du dann vielleicht so die erste Beziehung hattest, hat sich das irgendwie, hat sich deine Kindheit daraufhin ausgewirkt?
Nun, ich muss sagen und ehrlich gestehen, ich war ja 15, als ich dann meinen langjährigen Partner und späteren Ehemann und auch heutige Ex-Mann kennengelernt habe. Und wir waren dann tatsächlich 30 Jahre zusammen. Und er hat mir etwas gegeben mit 15, er war 18, er hat mir was gegeben, wonach ich mich im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben lang gesehnt hatte. Geborgenheit, Liebe und Zärtlichkeit. Denn all das kannte ich überhaupt nicht aus meiner Kindheit. Da war kein Elternhaus. Meine Mutter hat ja immer meinen Vater schlecht gemacht. Er ist an allem Elend schuld. Ja, und der war dann irgendwann auch ein Alkoholiker eben. Und später, wo ich das selber so alles so ein bisschen mitbekommen habe, dachte ich, naja, der hat sich als Leben schön gesoffen. Ja. Und der hatte halt auch nichts. Und sie hat ihn immer als Schwächling dargestellt. Und ich denke halt einfach, er war ein so ein empathischer Mensch, dass er das die Realität nicht ertragen hatte. Ja. Und das macht natürlich auch was, wenn du als Kind immer wieder die Vaterrolle oder den Vater als den Bösen dargestellt bekommen hast. Und dann, wo ich dann so 16 war, habe ich den dann nochmal mit anderen Augen kennengelernt. Leider Gottes ist er auch dann, als ich 16 war, tatsächlich an Heiligabend verstorben. Und meine Mutter auch, als ich 21 war. Also insofern bin ich mein restliches Leben eh ohne Eltern. Und trotzdem waren da so viele oder sind so viele Fragen gewesen und die ich dann Stück für Stück auch immer wieder in meinen eigenen Coachings oder Sitzungen, Therapien, Aufstellungsarbeit dann immer wieder selbst auch angeschaut habe.
Und diese Ehe, wenn du 30 Jahre verheiratet warst, gab es da auch Auswirkungen? Du musst die Frage nicht beantworten, wenn du das nicht
Alles
möchtest,
gut.
aber du hast ja gesagt, du bist auch sexuellen Übergriffen ausgeliefert gewesen, weil das gibt ja viele, viele Menschen, denen das in der Kindheit passiert ist. Hatte das Auswirkungen auf dein Sexleben?
Ich würde mal sagen, das hat es auf jeden Fall. Aber mein Partner, also um das klarzustellen, wir waren nicht 30 Jahre verheiratet, weil ich war ja 15 damals, ne, und 45, als er gegangen ist. Wir waren 12 Jahre zusammen und dann haben wir geheiratet und 18 ungefähr dann genau verheiratet. Aber es war so, dass, wie soll ich das ausdrücken? Es war einfach so, dass ich ihm, also mich ihm dann halt anvertraut habe und wir dann einen Weg gefunden haben, für uns damit umzugehen. Und erst viel später, Jahre später, bin ich dann tatsächlich das auch therapeutisch angegangen. Na?
Ja, und würdest du den Hörerinnen oder Hörern raten, das so ein Erlebnis zu teilen mit dem Partner? Hast du die Erfahrung gemacht, dass das bereichernd ist, dass sich da wirklich was verändert? Hast du mehr Verständnis erfahren?
Also ich würde es mal so ausdrücken. Erst sollte man selber schauen, dass man mit sich im Reinen ist und nicht noch das Trauma als Schmerz und emotionale Wunde in sich trägt. Denn nicht jeder neue Partner verträgt das oder kann damit umgehen. Und deshalb wäre es halt wichtig, dass du emotional stabil bist, das Thema aufgearbeitet hast. Und dann schaust du bitte, wen hast du als Partner? Wie stabil ist diese Partnerschaft? Verträgt dieser Partner oder diese Partnerschaft diese ungeschminkte Ehrlichkeit? Im wahrsten Wort, Sinne des Wortes, die nackte Wahrheit. Denn nicht jeder verkraftet es. Oder es kann sein, dass denn der Partner sich zurückzieht. Oder in welcher Phase öffnest du dich? Ich hatte zum Beispiel ja auch einen, nach meiner Ehe war ich dann plötzlich Single, zum ersten Mal in meinem Leben, ne, so mit 45. Und da bin ich tatsächlich mit einem Mann zusammengekommen, der war hochgradig narzisstisch. Ja, selbst Coach und Therapeut, aber auch hochgradig narzisstisch. Und das habe ich aber Stück für Stück erst kennengelernt. Am Anfang war es halt so, der hat mir zugehört. Ja, er war sehr empathisch und hat dann aber, wenn es hart auf hart kam, tatsächlich, war selber auch, habe ich dann später erst mitbekommen, selbst Alkoholiker, und ich gesagt habe, du, morgens um 11 muss man ja doch nicht schon hier die Flasche Wein öffnen oder köpfen. Und dann musste ich mir so Sachen anhören wie, also ich habe ja kein Problem mit Alkohol, ne? Aber anscheinend hast du eins wegen deiner Herkunft, ja? Ich meine, ich habe das dann halt gesehen, dass er ein Alkoholiker war, wegen meiner Herkunft. Aber ich war diejenige, die dann ein Problem hatte. Ne? Oder auch, wenn ich dann irgendwas gesagt habe, dann wurde das tatsächlich dann auch so, oh, also die Schuldumkehrung, da sind die Narzissten ja wirklich, ne, ganz, ganz hervorragend mit so Sachen. Dann da muss ich gerade, dass ich den richtigen Wortlaut finde, wie er das dann formuliert hat. Auf jeden Fall hat er das so hingestellt, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte, dass du das nicht tust und das lässt oder nicht mehr zu mir sagst. Und dann hat er dann angefangen, gemein zu werden und hat es den Spieß rumgedreht und hat dann gesagt, naja, da musst du mich verwechseln, das muss einer deiner anderen Männer gewesen sein, weißt du? Und zu der Zeit, ich hatte vor ihm quasi einen oder zwei und dann hat er mich so hingestellt, wie wenn ich wirklich mehr oder weniger auf den Strich gegangen wäre, ja? Und da wären 1.000 Männer da gewesen, ja? Und diese, auch da wieder diese Erniedrigung, die ich ja schon kannte von meiner Mutter, ja? Weil da war auch tatsächlich schon in meiner Kindheit so ein Spruch, wo ich dann gesagt habe, nee, stopp, das möchte ich nicht. Oder ich eben halt tatsächlich dann meinen späteren Mann kennengelernt habe. Und dann kam so ein Spruch, naja, kannst du ja gleich dein Köfferle packen und auf den Strich gehen. Ja, oder plötzlich war das wieder und wieder da, so diese Sprüche, die mich so emotional klein gehalten haben, tief verletzt, diese Erniedrigungen, die Demütigungen.
Ja, und als du dann diesen Narzissten kennengelernt hast und der hat ja was in dir genährt, was du in deiner Kindheit nicht hattest.
Natürlich, ja, das war nicht, wie heißt das schon, gibt dem Affen Zucker, ja, so ungefähr. Da war natürlich auch bei mir nach 30 Jahren Beziehung mit meinem Mann, ich war 15, er 18, als wir uns kennengelernten, wir sind gemeinsam erwachsen geworden, wir sind gemeinsam Eltern geworden, ne? Wir von beide Schüler später dann eben halt im Berufsleben, ja, Eltern geworden, dann auch da reifer geworden und dann haben wir halt irgendwann, oder er hat sich einfach fremd verliebt und ist dann mit der neuen Frau dann einfach zusammengekommen, ja. Und ich stand dann halt nach knapp 30 Jahren da und war plötzlich Single und musste einfach gucken, wie geht's weiter. Und auch da habe ich natürlich auch wieder mir Hilfe geholt und das aufgearbeitet auf eine wundervolle Art und Weise und stand nach einem Jahr, anderthalb wirklich super da, im wahrsten Sinne des Wortes. Hab schön abgenommen gehabt, war attraktiv zu der Zeit, also, ne, und habe viel Sport gemacht und stand beruflich gut da. Und dann kommt einer so um die Ecke und sagt, ah, wie wär's denn? Ich hatte dann halt auch so ein Programm gemacht. Und da war zum Beispiel, was willst du manifestieren? Und ich wollte dann tatsächlich Ich wollte Seminare und Workshops auf Mallorca machen.
Machst du
Dann
ja
stell.
heute.
Ja, mache ich ja heute. Aber stell dir vor, und dann kam der irgendwann mal so auf Facebook, poppte der dann auf, auch Coach und Therapeut, schrieb mich an, ja, er würde gerne auf Mallorca, also er hat eine Finca auf Mallorca und er würde gerne mit, also mir eventuell dort Seminare machen. Er sucht halt noch Trainerinnen, die eben für Frauenthemen stehen. Und dafür stand ich ja die ganze Zeit von Anfang an. Und dann dachte ich, ja, wie cool ist das denn, liebes Universum liefert, ja. Aber pass nächstes Mal auch besser auf bei der Bestellung, ja. Es war
Mach das detaillierter, bitte.
genau. Auf jeden Fall, er war auch älter und für mich kam das von vornherein gar nicht in Frage mit dem Thema, ob ich jetzt eine Beziehung mit ihm eingehe oder nicht, sondern für mich stand tatsächlich einzig und allein nur ganz, ganz wichtig im Vordergrund, ja, die Zusammenarbeit. Und dann ging das los, dann gingen die Gespräche hin und her und dann war das ganz toll. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, oh Gott, das ist ja wie wenn wir uns schon ewig kennen. Ja, und dann hat er mir zugehört und dann hatten wir ganz viele plötzlich gemeinsame Interessen und dachte ich, hey, ist ja toll. Und dann ging das wirklich, der Kontakt wurde immer tiefer und plötzlich habe ich Komplimente bekommen, die ich vorher nie bekommen habe. Nach 30 Jahren Beziehung bist du halt dann auch bei Komplimenten ausgehungert. Ja, und ich wurde dann gesehen, mir wurde zugehört. Ja, und irgendwann hat dann plötzlich dieses Herz angefangen zu schlagen und ich habe mich dann in ihn verliebt, ja, obwohl ich es nicht wollte. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und durch diese Fragen und dieses Zuhören war das dann letzten Endes, sage ich immer, wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ja, dieses Zuhören, ja, also ich bin im wahrsten Sinne des Wortes dann als Betroffene das Schloss, ja. Und er hat dann so ein Rohling an Schlüssel und mit jeder Frage hat er dann angefangen, an diesem Rohling zu schleifen. Na, so vielleicht hast du schon mal so beim Schlüsseldienst gesehen, wie die Rillen da reinmachen und zu schleifen. Und jede Information, die ich ihm gegeben habe, hat ihn natürlich noch ein bisschen mehr, ja, sag ich mal, interessiert und näher gebracht und präziser, wie er bei mir landen kann. Und irgendwann hat er den Schlüssel dann fertig gehabt und ins Schloss gesteckt und rumgedreht. So kannst du dir das vorstellen. Ich sage auch immer, besoffen geschmust. Er wusste, na, im Wasser, ja, du, das Hirn setzt aus. Ja, du hast die rosarote Brille. Du weißt genau, oh, der hat die oder die Macke, willst sie aber nicht sehen. Die Freundin, die sagt, oh, pass auf, da ist eine rote Flagge. Du, was? Rote Flagge? Nein, der ist doch so toll. Ja, du redest dir das dann in der Anfangs- und Verliebtheitsphase noch schön. Ja, bis dann tatsächlich die Wolken da sind.
Und
Und die
wie haben sich
kommen.
diese Wolke gezeigt? Weil das muss ja irgendwann mal der Moment gewesen sein, wo du erkannt hast, das ist ein Narzisst.
Ich glaube, dass ich damals, obwohl ich das in meiner Ausbildung als systemische Beraterin schon auch so hier narzisstische Persönlichkeit und so, und da damals dachte ich, oh Gott, so Leute, Gott sei Dank kenne ich solche Leute nicht. In meinem Umfeld sind die, Gott sei Dank nicht. So, und dann habe ich so einen Waschechten dann mehr oder weniger präsentiert bekommen. Und ich sage es auch immer im Nachhinein, ich habe den gebraucht, um zu wissen, was ich nicht mehr brauche in meinem Leben. Und er war Himmel und Hölle im wahrsten Sinne, das so ein Jahr Himmel und Hölle. Ich bin da durch ganz, ganz schrecklichen Momente gegangen und du hast gefragt nach den Wolken und wie hat sich das gezeigt? Es hat sich gezeigt mit eben genau diesen spitzfindigen Erniedrigungen, mit dieser plötzlichen Kontrollsucht. Weißt du, da war dann Kleinigkeiten, ich war mit ihm natürlich auf Facebook verbunden und da hat irgendjemand, ein Mann bei mir unter meine Postings kommentiert und ein Herzchen gemacht. Und dann geht es schon los. Der will doch was von dir. Mit dem hast du doch was. Emotionale Erpressung ohne Ende. Weißt du, mein Sohn und die Freunde meines Sohnes, ja, der war damals so 18, 19 oder sowas, ja, die waren dann bei mir in der Küche und dann hat er ein Drama vollzogen, weil er nicht der Mittelpunkt war, sondern mein Sohn und seine Freunde, ja. Da waren dann so Sachen, da halte ich fest, ja, ich habe eine ganz banale Kartoffelsuppe gemacht. Und dann habe ich halt, was, weil ich nicht mehr da hatte, hatte ich zwei Wienerle reingeschmissen, für jeden eins. Ist doch logisch, ja? Er schöpft sich beide. Und dann sage ich, ja, du kannst mir mal eins abgeben. Ja, jetzt wird mir hier noch nicht einmal die Wurst gegönnt. Ja, ist doch selbstverständlich, dass man teilt. Ja? Und dann hat er gesagt, du, so halt nicht, ne? Weil er hat ja da auch die Finca auf Mallorca, eine Million, aber frisst sich bei mir durch. Weißt du? Und lauter so Sachen. Also, ich bin dann ins Geschäft gefahren zum Arbeiten, hatte dort einen männlichen Kunden und dann plötzlich habe ich mit dem was, weil der dann, was weiß ich, von mir was will. Also dann krankhafte Eifersucht, ständige Kontrolle und aber auch eine hochgradige Manipulation. Ich beende die Beziehung. Also ganz schlimm war es zum Beispiel an meinem Geburtstag. Ich war der Mittelpunkt. Ist doch logisch. Es ist mein Freundeskreis. Ich war der Mittelpunkt. Und da hat er dann irgendwann angefangen, so ein Drama zu machen. Jedes Wort, das ich sagte, auf die Goldwaage zu legen, meinen damals besten Freund zu vergraulen, dass wir wirklich auseinander sind, weil der gesagt hat, den Typ muss ich mir nicht geben, ja. Und das war, der hat wirklich viele Freundschaften geschafft, die auseinanderzubringen, indem er dann, hast du das eigentlich gar nicht mitgekriegt, was die über dich sagt? Weißt du? Also eine hochgradige Manipulation und du fragst dich dann, naja, warum sollte er das denn sagen? Ja, also, ja, du
Er
stellst dann,
liebt dich ja.
ja, genau, die Freundin in Frage. Und dann weiß ich noch, dass ich dann auf ein Seminar gefahren bin, eines Mannes natürlich. Das war schon ein Dreivierteljahr vorher gebucht. Und dann hat der, dass ich nicht gehe, hat er mit mir noch in der Nacht Schluss gemacht. Das muss man sich dann mal vorstellen, ne?
Ja, das ist
Also,
verrückt.
ja genau, nur mich so zu manipulieren, weil ich gesagt habe, nein, ich gehe. Der hat zehnmal gesagt, ich soll da nicht hingehen. Der wäre ein Scharlatan und bliblablub, ne? So, erkenne die und ich so, nein, ich gehe da hin, ja? Und dann, das sind solche Erpressungsmomente. Ja, und ich habe mich nicht erpressen lassen. Ich bin dann auf dieses Seminar gegangen und ja, und habe ihn dann tatsächlich irgendwann mal blockiert auf Facebook und plötzlich hatte ich eine Anfrage von jemand anders. Und siehe da, ich habe das dann gespannt, weil die Art zu schreiben war seine Art. Ja, auf der einen Seite so ein Kompliment und auf der anderen Seite sofort so eine Entwertung. Ja, und dann habe ich dieses Fake-Profil dann halt irgendwann auch blockiert, ja. Und ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwie 10 weitere Fake-Profile hat. Ja, und auf jeden Fall kam er dann aber trotzdem immer mal wieder und ja, und hat sich dann wieder entschuldigt, war wieder dann der Tolle und ne, und so. Und das war eine On-Off-Geschichte ein Jahr lang. Ja.
Ein Jahr lang hast du das
Ein
mit.
genau ein Jahr. Himmel, wirklich Himmel und Hölle. Und ich habe mich dann immer wieder gefragt, sag mal, ich bin doch ganz normal im Kopf. Ich bin eine taffe, starke Frau. Und warum nehme ich den immer wieder zurück? Und irgendwann habe ich es kapiert. Weißt du, das ist der Stress. Es ist diese Cortisolausschüttung. Ja? Mit jedem WhatsApp, mit jedem, da kam immer so ein Ping und dann der Stress, Stress, Stress. Und wenn der weg ist, der Stress, dann ist es wie wenn du erstmal stirbst. Ja, also
Mm.
du, dieser Liebeskummer, das Verlassenwerden, weil das war ja schließlich eine ganz besondere Beziehung, ja, weil so wie er mich geliebt hat und diese Seelenverwandtschaft, das hatte ich ja vorher gar nie. Und weißt du, und er hat mich ja so, meinen inneren Narzissten, so gefüttert mit den Komplimenten, mit der Liebesbekundungen, dass ich echt gedacht habe, wow, endlich, wieso darf ich nicht auch meinem Leben so ein Glück haben, so einen tollen Mann ne, bekomme. Und ja, und das stellte sich dann halt raus, ne? Dieser tolle Mann war halt dann vom Schrottwichtel.
Jetzt haben ja viele, viele Frauen eine große, große Herausforderung aus einer narzisstischen Partnerschaft, ja, sich loszulösen und sind da oft Jahre gefangen aufgrund der Co-Abhängigkeit, die entsteht, weil sie in ihrer Kindheit halt nicht bekommen haben, was sie gebraucht haben. Und dann kommt plötzlich jemand, der ihnen das gibt. Und dann steckt ja in einem die Hoffnung, ah, irgendwann wird er immer so sein. Auch wenn er nur einen Moment so ist und dann wieder erniedrigt, ist der Glaube und das Festhalten an das Gute viel, viel größer als an das Negative, weil er ja was nährt.
Ja, aber es ist ja auch noch ein zweites Thema. Es ist ja nicht nur das, dass er das auf der einen Seite nährt, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, man kennt ja aus der Kindheit diese Entwertungen, diese
Ja.
Demütigungen, diese Schrei nach Liebe, sage ich ja. Und wenn sie dann mal wieder ausrasten, verbal oder sonstiges, und dann passiert nämlich dieses Thema, die Schuldumkehrung. Siehst du? Und das ist so perfide, diese Manipulation, ne? So, ohne mich bist du ja gar nichts. Du wirst schon sehen, wenn du.
Hast du nicht auch geglaubt, einen Moment lang, dass du ohne ihn auch nichts bist?
Nein, deswegen war es bei mir ja zum Beispiel nur dieses eine Ja. Und bei uns zoffte es, weil ich mir vieles einfach nicht sagen ließ. Mit mir konnte er das nicht. Deswegen haben wir dann auch oft gestritten, weil ich mich nicht so zur Verfügung gestellt habe. Ich war nicht dieses devote Opfer, das er wollte, ja, sondern ich war selbstbewusst. Und deswegen hat das nicht funktioniert, ja. Und ich habe auch vor kurzem eine gemeinsame Bekannte getroffen. Und die sagte dann tatsächlich, er hätte überall rum erzählt, also er war ja fast 20 Jahre älter, er hätte überall rum erzählt, dass ich psychisch labil war und deswegen es nicht gepasst hätte. Ja, das hat er dann, um zu erklären, warum ich ihn eigentlich verlassen habe. Aber er erzählt rum, also er hätte mich verlassen, ja, weil ich zu jung und zu labil und es wäre ja gar nichts gewesen, ja. Und ja, und das ist das, was er aber auch glaubt. Weil die sind so verstrickt in ihre eigenen Lügengeschichten, dass sie sich auch wirklich glauben und dadurch natürlich das glaubhaft rüberbringen. Und durch diese ständige Entwertung, ne, also du bist ja selber schuld, dass ich mich jetzt so
Verhalte.
benehmen musste. Oder dass ich dich jetzt schlagen musste, ne? So, du bist selber schuld, dass ich ja fremdgehen musste, weil guck dich doch mal an, du lässt dich gehen. Ja, dabei ist die Frau, ne, schon fast am Verhungern, am Abgehungert, dass sie schön und schlank bleibt, attraktiv für ihn, ja. Also, da bin ich einfach Jogger gegangen und dann sagt, ja, gell, das tust du für mich, dass du schön und attraktiv bleibst. Und ich sage, nee, ich gehe Jogger für mich und meine Gesundheit. Das hat doch mit dir gar nichts zu tun. Ja, also es wird immer so auf sich bezogen. Oder auch so Wörter wie zum Beispiel hat er mich dann immer wieder Prinzessin genannt. Am Anfang habe ich das toll gefunden. Da habe ich es ja noch nicht kapiert, ja, dass er sich als der König sieht und ich sehe sein Prinzesschen. So, und irgendwann hat er dann immer zu mir, ach, Kleines gesagt. Und dann sagte ich, hör auf, ich möchte nicht, dass du mich Kleines nennst, ja. Also, ich bin eine erwachsene Frau.
Und das ist natürlich dann auch der verbale Fall, ne, von der Prinzessin zu der Kleinen,
So
weil
ist es,
irgendwann
aber
hat er geglaubt, er hat dich gehabt, ne? Also
genau. Und der Witz war, weißt du, was er da drauf gesagt hat, wo ich gesagt habe, nee, hör auf, mich Kleines zu nennen. Er sagt, wieso? Du kannst mich doch auch Großer nennen. Weißt du?
spannend.
Ja, genau so. Und es ist immer, ich, und dann immer wieder verblüfft da saß und wirklich manchmal tatsächlich sprachlos war, weil sowas glaubst du gar nicht. Ja? Und was auch interessant war, war auch nochmal so eine Begebenheit. Da waren wir irgendwo einkaufen in einem Drogeriemarkt und da sind ganz oft solche Spiegelwände dahinter. Ich stehe da und suche was, wie ich meine Hose färben kann oder was weiß ich nicht mehr, im Drogeriemarkt, in der Abteilung. Und dann sehe ich ihn, beobachte ich ihn, wie er so in den Spiegel schaut und immer wieder so nach rechts den Kopf dreht, nach links den Kopf dreht, nach oben seinen Hals bewundert, ja, also so bewundernd sein Spiegelbild anschaut, dann lächelt, ja, und ich stand nebendran. Mir ist wohl gerade dann vor lauter Beobachten dieses Schauspiels ist mir wohl gerade die Kinnlade runtergefallen. Ja, weil ich dachte, was macht der denn da, ne? So geht's denn noch? Und dann sieht er, dass ich ihn beobachte, grinst mich an und sagt, na, sieht er nicht wieder toll aus, der Kerl? Ne? Also da siehst du diesen größten Wahnsinn und diese Selbstbewunderung, ne? Und da wusste ich dann, ja, also da war ich eh schon im Prinzip auf dem Absprung. Ich hatte nur noch, weil es war halt so, wie gesagt, ich musste zwei, drei Dinge noch abwarten, noch ein Seminar abwarten, das wir gemeinsam geplant hatten. Und ich musste meine Dinge noch von Mallorca, von der Finca runternehmen. Deswegen war für mich zu dem Zeitpunkt schon eh klar, dass ich mich trenne. Aber manchmal braucht eben eine Trennung auch Vorbereitung und Zeit. Und gerade Frauen, ich weiß nicht, ob man noch darüber kurz das ansprechen soll, was so ein paar Ideen oder Tipps wären, wenn man sich trennen möchte.
Ja,
Also
auf jeden Fall.
das Erste ist wirklich, frage dich, wie lange du das noch mitmachen möchtest. Ja, das ist so die erste Frage. Die zweite Frage ist, wer kann dich jetzt unterstützen? Manchmal hilft es tatsächlich, weil oft ist es so, dass die Betroffenen, weil ich mag keine Opfer, sondern es sind Betroffene. Kann sein, dass es tatsächlich, ich habe für mein Buch damals toxische und narzisstische Beziehungen beenden, ne, raus aus der Co-Abhängigkeit, zurück ins Leben. Und das ist es tatsächlich, zurück ins Leben. Habe ich recherchiert und ich habe über 30 Männer, Frauen, also natürlich überwiegend viele Frauen, aber auch gleichgeschlechtliche Partner und Beziehungen interviewt und allen ging es gleich. Es war immer der empathische Teil, der am Anfang, sage ich immer so gerne, besoffen geschmust wird und dann darauf reinfällt, ausgenutzt, gedemütigt. Manchmal ist es tatsächlich finanziell ausgelaugt, ja, und bis dann der Nächste oder die Nächste dann an Land ist, weggeschmissen. Ne? Das ist noch das, wo ich sage, da kannst du ja noch froh sein, wenn das passiert, dann bist du nämlich los. Und er kommt dann nur, wenn das neue Spielzeit wieder nicht so gut war. Und dann klopft er mal wieder an. Na, auch das hatte ich sogar. Aber deswegen, wer kann dir helfen? Manchmal ist es tatsächlich das eine oder andere Buch. Wenn du sagst, boah, ich kann jetzt mir gerade kein Coaching leisten. Dann ist natürlich das Coaching das Beste und zwar von jemand, der einfach das auch schon mal durchgemacht hat, mitgemacht hat, ja, und der nicht dir wieder dann noch die Schuld gibt daran. Und das ist das Nächste, ne? Hol die Unterstützung. Manchmal tut auch ein Gespräch, weil oft weiß ich, dass die Menschen tatsächlich isoliert wurden, so Stück für Stück, peu à peu, ja. So ist es mir gegangen. Also mir ist plötzlich von jetzt auf nachher fast mein kompletter Freundeskreis weggebrochen, weil am Anfang merkst du es gar nicht, dass du so geschmust wurdest und er ja jede Minute mit dir verbringen möchte und du dann irgendwie sagst, ja, geh doch mal mit, ja, und dann geht er mit und stellt sich dann so in den Mittelpunkt und vergrault die anderen oder macht dann beim Wegfahren die anderen schlecht, dass du denkst, boah, was war das jetzt gerade für ein Schauspiel? Das möchte ich aber gar nicht, ja. Und wenn du dann alleine dorthin gehst, dann wirst du bombardiert, ja, mit Gemeinheiten, mit Beleidigungen, sodass du gar keinen Genuss mehr hast, dort wegzugehen. Oder das andere ist, plötzlich von jetzt auf nachher nochmal so eine ganz fiese Nachricht, ja, so eine ganz fiese Nachricht. Und dann plötzlich für ein paar Stunden schaltet er oder sie dann das Handy aus und ist nicht mehr erreichbar und du stehst dann da und hast wieder so ein schlechtes Gewissen, weil du da jetzt mal weggehst und mal Spaß haben möchtest, aber der Spaß dir nicht gegönnt wird. Ja? Und so bist du Stück für Stück isoliert, ja, und verlierst den Freundeskreis. Aber die eine oder andere Freundin oder Freund hat bestimmt schon vorher mal gesagt, hey, pass auf, das ist nicht ganz okay.
Ja, und da
Und
sollte
hat
man wirklich hellhörig auch werden, ne? Dann wirklich versuchen, auch hinzuhören, auch wenn es noch so schwer fällt.
ja, aber das ist so, man ist da so besoffen geschmust und wünscht sich so sehr, dass es funktioniert, dass ich endlich auch mal einen tollen Typ, die Freundin gönnt mir den doch dann halt nicht, wenn sie das sagt, ne? Und das wird so in den Wind geschossen und man möchte dieses High-Gefühl einfach erhalten, ja? Dieses, oh, ich bin verliebt und der Typ ist so toll. Und dann sage ich immer, überleg mal, in was genau hast du dich verliebt? Ist es wirklich der Typ oder die Frau? Oder ist es das Gefühl oder die Emotion, die er oder sie in dir ausgelöst hat? Dieses, oh, jetzt fühle ich mich endlich, von mir aus als Prinzessin, ja, endlich gesehen, endlich geliebt. Ja, weil im Grunde lieben die sich nur selbst. Und du bist ein schönes, schmückendes Beiwerk. Ja.
Und du wirst klein gemacht, damit er sich nährt.
Absolut. Ne? So ist es. Genau.
Sag mal, Gisa, du hast dir ja auch so ein bisschen therapeutische Hilfe geholt in der Zeit, ne? Auch wahrscheinlich kurz nach deinem Auszug und in deiner Ehe. Hast du mehrere Therapien gemacht? Was hat dich denn so auf deinem Weg begleitet, dass du dann, weil das finde ich so beeindruckend, du hattest ja schon ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein in dieser narzisstischen Beziehung, um dich so schnell lösen zu können, weil das können ja viele Frauen nicht. Was hast du denn vorher gemacht, dass du dieses Selbstbewusstsein hattest, um dich schnellstmöglich zu lösen? Und hast du danach auch noch was gemacht, um das Thema zu bearbeiten?
Auf jeden Fall, weil er war ja eigentlich noch nur so ein Spiegel im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich da so anfällig war. Denn er hat mir ganz viel aus der Kindheit gezeigt und wiedergespiegelt und hochgeholt, ja. Deshalb war das auch unglaublich schmerzhaft. Ich meine, es war ja so, ich bin mit 16 ausgezogen. Damals gab es sowas wie Therapie oder Coaching noch gar nicht. Und klar, ich hätte auch nie das Geld dafür gehabt in der Zeit. Dann, wie gesagt, hatte ich dann meinen Ehemann und dann war irgendwann mal hatte ich einen Burnout. Und das war der Einstieg, ja, weil ich habe dann damals nicht Nein sagen können, ja, mich nicht abgrenzen können. Und heute würde man so ein People-Pleaser sagen, ja. Also zu allem Ja sagen, jedem gefallen wolle, wenn dann irgendwo noch was zu machen war, dann war ich die Erste, die da, weißt du, so ungefähr zum Umzug kam und dann noch die Menschen dort verpflegt hat und das Ganze organisiert, obwohl es gar nicht mein Umzug war. Ja, so kannst du dir das vorstellen, oder?
Aber warst ja gewohnt aus deiner Kindheit.
Ja, natürlich, genau.
Ja.
Das immer alle Versorger machen tun, ne? Genau, war ich ja gewohnt. Ist ja nichts Ungewöhnliches.
Nein, na normal für dich,
Genau,
Normalzustand.
und mich immer und meine Bedürfnisse hinten anzustellen. Ja, so. Und Das hat ja eben halt sehr, sehr lange gut funktioniert und dann nach dem Burnout nicht mehr. Und plötzlich war es aber auch so, dass mein Mann, mein damaliger, dann einfach, ich habe nicht mehr funktioniert. So. Und ich saß dann auf dem Sofa heulend im Schlafanzug abends, wenn er heimkam, weil die Depression halt da war. Ja, und damals der Nachbar mit dem Haus und bliblablub. Und dann habe ich ihm das erzählt. Statt zu jemandem, der zuhört, hatte ich dann plötzlich jemanden, der dann da gesagt hat: Naja, stell dich nicht so an. Ja, ich lag mit einer Panikattacke auf dem Boden im Wohnzimmer. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ich dachte, mein Körper zerspringt und ich habe einen Herzinfarkt oder was. Und dann sitzt er da, guckt mich an und sagt: Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einen Krankenwagen holen oder was willst du jetzt von mir? Was ist so? Wo ich dachte, hä? Was ist denn jetzt los? Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass er ja schon auf dem Absprung war, ne? Also, dass sich da mit der Neuen dann schon ein bisschen was angebahnt hatte. Da war mein Sohn damals viel empathischer, aber da hat er natürlich auch wieder das von mir übernommen. Der kam dann und hat gesagt: Mama, soll ich dir mal einen Tee machen? Weißt du, das ist schon ganz anders wieder gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann da tatsächlich angefangen, ich musste Nein sagen lernen. Ich musste anfangen, meinen Selbstwert aufzubauen. Und dann habe ich tatsächlich so einen Selbstbewusstseinskurs gemacht. Und habe dann damals das war der Einstieg in mein Coaching und die Geschichten. Dann habe ich eine Ausbildung also NLP gemacht, systemischen Beraterin. Und da gab es immer noch zusätzlich, du weißt es, du kennst es, diese Supervisionen. Ja, und die waren halt für die Prüfung wichtig, die Supervisionswochenenden und Aufstellungswochenenden und so. Und da muss ich sagen, habe ich ganz, ganz viel, ganz tief. Also ich nenne es heute so ein bisschen, das war das Tiefseelentauchen oder Schürfen, ne? Und da bin ich in tiefe Schichten gekommen, habe viel aufgearbeitet. Und ich denke, dass auch das mit ein Grund war, als mein Mann mich nach 30 Jahren verlassen hat, dass ich gesagt habe, okay, von heute auf morgen sagt er zu mir, ich liebe dich nicht mehr, ich habe eine andere. So, und wenn ich kannte ihn lange genug, ne? Und wenn der dann sagt, ich liebe dich nicht mehr, ja, da, weißt du, du brauchst nicht um eine Liebe kämpfen, weil viele haben gesagt, kämpf doch um deine Ehe. Und er hat gesagt, nein, ich brauche nicht um eine Liebe kämpfen, die nicht mehr da ist. Was ich tun kann, ist das jetzt einfach. Und das war mein Glück, dass ich es sofort akzeptiert habe, auch wenn es so, noch so geschmerzt hat, noch so scheiße war. Er sich zu der Zeit wirklich, wo ich gedacht, verhalten hat, wo ich dachte, was, mit dem warst du jetzt 30 Jahre zusammen? Aber das war sein, sag ich mal, er musste sich so verhalten, dass er von mir loskommt, weil das ist ihm auch nicht leicht gefallen. Weil im Grunde hat er mich immer noch auch geliebt oder lieb gehabt, wie auch immer. Aber er musste das zerstören um sein neues Glück. Na klar, jetzt sagt, naja, toll, was ihr da macht. Ne? Beide verheiratet, beide Kinder, na, und ihr Glück aufbauen wolle auf dem Unglück von vier anderen. Ja? Und es war damals sogar noch so, dass ihr Ehemann dann zu mir kam und sich von mir noch coachen ließ. Ja, also muss man sich auch mal vorstellen, ja? Wie skurril das alles war.
Und
Und
da
was.
hast du dann auch noch mal eine Therapie gemacht nach der Trennung? Also du hattest ja dann den Burnout, da hast du ja dann diesen Kurs gemacht, den Selbstliebekurs, hast Aufstellungsarbeit gemacht und hast du danach noch mal eine Therapie gemacht?
Naja, also im Grunde man kann nicht sagen, dass ich nicht nichts mache. Seither mache ich immer irgendwas. Weißt du, wir sind ja im Prinzip wie so eine Zwiebel, sage ich. Schicht für Schicht. Und wenn du eine abmachst, ist eine neue drunter. Und wenn du die wieder abmachst, ist wieder eine neue drunter. Und manchmal, weißt du, ist es so ein Häutchen, das ist ganz, ganz wenig. Und manchmal ist es eine richtig dicke Schale, ne? Und irgendwann bist du dann im Kern, aber das ist dann da, wo du dann das zeigt, diese segelst. Und bis dahin ist es wirklich immer eine Arbeit an sich, auch an der Partnerschaft, auch ein Miteinander. Und immer dann, wenn quasi was Neues aufpoppt, dann schaue ich dahin. Und das kann eben sein, wie bei dir zum Beispiel, dass wir mit unserer Partnerschaft oder auch mit unserem Haus dann mal dich dann rufen und sagen, hilf uns mal, schau mal dahin, eine Aufstellung. Es kann sein, dass es tatsächlich einfach mal bei mir jetzt zum Beispiel ein Wingwave-Coaching ist. Ja, aber für mich persönlich ist in den letzten Jahren, Monaten tatsächlich diese Aufstellungsarbeit so tief, weil wir da einfach, ja, in Kombination mit meinem Wingwave auch da hinschauen können. Also das, was ich selbst mache, das lebe ich auch. Ja, also das heißt, ich sage ja immer, wie aus Wunden Wunder werden. Und das ist ja auch ein Titel einer meiner Bücher. Und ich liebe das und ich lebe das auch. Und wer zu mir kommt oder auch zu dir, ne, der hat natürlich ganz, ganz viele Wunden. Und wer bereit ist, da hinzuschauen, ehrlich ist, und der kann danach oft Wunder erleben.
Ja, das stimmt. Und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Es ist wirklich nie zu spät, sich mit seinen Themen zu beschäftigen, den Mut zu haben, hinzugucken, weil am Ende, wenn man sich dem gestellt hat, dann werden aus Wunden Wunder.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Gisa, dass du heute Gast in meinem Podcast warst und ja, so vielen Menschen mit deiner Geschichte Mut gemacht hast, dass es nicht dabei bleiben muss, dass man nicht in solchen Situationen stecken bleiben muss, dass man auch, wenn man eine herausfordernde Kindheit hatte, die Möglichkeit hat, ein schönes und glückliches Leben zu führen. Vielen, vielen Dank, Gisa.
Von Herzen gerne.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.